Ich kann euch schon mal sagen, ihr werdet nachher auch ein bisschen wieder gefordert werden. Ja, weil das ist ja immer das Schöne im Glauben, dass wir irgendwie alle immer beteiligt sind. Dass es immer auch um Tun geht, Dinge zu erleben. Dass Gott immer uns meint und uns haben will. Und nachher könnt ihr ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr so in der letzten Zeit Gott erlebt habt. Ja, darum geht es. Weil heute geht es um Jesus. Ganz einfach, da geht es ja fast immer drum. Und zwar um diese ganz einfache Frage, wer ist Jesus? Wer ist der? Das ist natürlich für manche von uns, ja, das haben wir schon lange geklärt. Und trotzdem ist das, glaube ich, immer eine brandaktuelle Frage. Warum? Wenn mir klar ist, wer er ist, dann, und wenn ich das wirklich glaube, dann wird das sofort Auswirkungen auf mein Leben haben. Ansonsten geht es um einen theoretischen Lehrsatz, der aber mit meinem Leben selber, mit meiner Lebenspraxis nichts zu tun hat. Und leider wird oft der christliche Glauben in Deutschland so oft verstanden. Also wir haben das so irgendwie für uns abgespeichert, das ist uns vielleicht auch beigebracht worden. Du musst ein paar Riten einhalten, ne? Irgendwie Taufe, möglichst schon als Säugling und dann nachher Konfirmation und so. Aber glaubt die ganze Sache nicht zu intensiv. Das ist also, dann wird es eher schwierig, sondern irgendwie macht das alles mit und glaubt so ein paar Richtigkeiten und so ein paar Lehrsätze, aber dabei bleibt es. Und es ist eigentlich nicht so dieses, was heißt denn das jetzt für meine Situation? Für meinen Montag? Für meinen Dienstag? Für meine Ehe, für meinen Beruf, für die Verträge, die ich unterschreibe oder nicht unterschreibe, für meine Steuererklärung, für meine Ehe, für meinen Umgang mit den Kindern, mit dem Geld, mit den Nachbarn. Ne? So, was heißt das für meine Lebensaktivität und auch meine Entspannungs- und Ruhephasen? Wenn das, glaube ich, klar ist, wer Jesus ist, dann wird mich, und das persönlich für mich klar ist, dann wird das mich sofort prägen. Das wird sofort Auswirkungen haben auf mein Leben. Und deswegen habe ich gedacht, das ist nochmal gut, das in Blick zu kriegen. Sag mal, wer ist eigentlich dieser Jesus? Und da gibt es viele Texte, natürlich erwartungsgemäß in der Bibel zu, ne, zum Thema Jesus. Und ich habe mal so einen ganz konzentrierten Text rausgesucht aus dem sogenannten Kolosserbrief, ist also ein Neues Testament. Und da wird von Jesus geredet, aber nicht indem etwas über ihn erzählt wird. Also es gibt so diese Erzähltexte, ne? Jesus kam nach Bethlehem und dann so, ne? Und dann, oder nach Nazareth und dann ging irgendwie sowas los. Ne? Ist ja auch eine Darstellung, wer Jesus ist und was er macht und so. Und dieses ist eher ein sogenannter Lehrtext. Also, da wird nochmal zusammengefasst, wer er denn in seiner Bedeutung für uns heute ist. So, das lese ich euch mal vor. Kolosser Kapitel 1, ab Vers 15. Und da merkt ihr schon gleich von der ersten Formulierung, es geht genau darum, wer ist Jesus eigentlich? Nämlich, er ist das. Und jetzt geht es immer so weiter. Immer er ist und dann kommt irgendwas. Und er ist das Bild, also Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters. Aller Schöpfung voraus, und ihr weit überlegen, wer ist Jesus? Und wenn er das ist, was bedeutet das für dein und mein Leben? Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Und die unsichtbaren, die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn, Jesus, geschaffen. Und alles findet in ihm, nämlich Jesus, sein letztes Ziel. Er steht über allem. Und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt des Leibes, das heißt der Gemeinde. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erstgeborene aller Toten, der zuerst zum neuen Leben gelangt ist, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott gefiel es, in ihm die ganze Fülle des Heils Wohnung nehmen zu lassen. Durch ihn wollte Gott alles versöhnen und zu neuer, heilvoller Einheit verbinden. Alles, was gegeneinander streitet, wollte er zur Einheit, zum Frieden zusammenführen. Nachdem er Frieden gestiftet hat durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss, alles, was auf der Erde und im Himmel lebt, sollte geeint werden durch ihn und in ihm als dem letzten Ziel. Wer ist Jesus? Das ist, wenn wir jetzt sagen, das ist hier nur ein Glaubensbekenntnis und das ist es, dann haben wir schon einen Teil der Wahrheit erkannt, das ist ein Glaubensbekenntnis, aber es geht noch viel mehr. Eigentlich ist das ein Liebeslied. Wir haben ja so ein paar Bekenntnisse auch eben gesungen. Ne? Also das kann ich, ein Glaubensbekenntnis kennt ihr vielleicht auch, das kann ich runterleiern, das kann ich abrattern. Ne? Oh Gott, den Vater, den mächtigen Schöpfer, Amen und so. Das tut mir immer in der Seele weh. Wenn ich das mal ab und zu erlebe, das tut mir in der Seele weh. Das, finde ich, ist oft der Tiefpunkt eines Gottesdienstes. Für mich emotional empfunden, wenn das runtergeleiert wird. Schrecklich. Weil eigentlich steckt ja die Power und es ist ein Liebeslied. Es ist ein Liebesbekenntnis. Wir glauben an Gott, den Vater. Ja, es gibt einen Vater im Himmel. Egal, wie dein und mein Vater sich verhalten haben. Wie lange sie gelebt haben, was sie getan und gesagt und nicht getan und gesagt haben. Egal, es gibt den Vater im Himmel, deines und meines Lebens. Wow, das ist ein Liebeslied hier. Und ich sage das nicht, dass wir so reinkommen, jetzt geht es um ein paar trockene Wahrheiten, ne? sondern hier ist einer begeistert und er spricht ein Bekenntnis. Aber es ist eigentlich so ein Liebesgeständnis. Jesus ist, was ist er? Das Erste ist, er ist das Bild Gottes. So, jetzt heißt es ja schon im Alten Testament, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Ne? Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist einer der 10 Gebote, die Gott dem Volk Israel durch Mose gegeben hat. Kein Gottesbild. Ja, warum wurde uns das damals gesagt, kein Gottesbild? Weil wir dazu neigen, immer etwas Geschaffenes, etwas, was eigentlich kein Gott ist, zu verehren. Dummerweise, wir sind so gestrickt und gepolt. Also wir denken, wenn ich das richtige Auto fahre, dann bin ich wer? Ne? Mit dem Stern oder den 4 Ringen oder was weiß ich oder irgendwie so. Dann, ja. Das denken wir, aber irgendwie handeln wir dann auch danach, dann nehmen wir Kredite auf dafür und so. Merkt ihr, wie das Handeln prägen kann? So nehme ich Kredit auf. Der kann mich nachher Jahrzehnte oder jahrelang richtig beschäftigen. Jahrzehnte hoffentlich nicht, aber na gut, wenn ich die Schlussrate nicht schaffe, dann kann er mich Jahrzehnte beschäftigen. Habe ich alles schon erlebt mit Leuten. Fürchterlich. Ne? Dabei irgendwie wissen wir, dass das alles Humbug ist. Hast du schon mal einen Grabstein gesehen, irgendwie, hier ruht Lutz Heibmann, er fuhr Audi? Wird keiner machen, weil wir wissen, totaler Blödsinn. Ne? Ist total. Aber trotzdem, da machen wir irgendwie so ein Gedankensalto, eine Rolle rückwärts und leben aber dann irgendwie dann doch danach. Ja? Also, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Das stimmt. Wir sollen nichts, das heißt es, nichts Geschaffenes. Keine Götzen nehmen. Wir sollen nicht die Sterne anbeten und nicht die Sonne und keine, wir sollen nicht das Geld und den Reichtum, nein, 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 und keine Menschen und auch den Ehepartner nicht verherrlichen und die Kinder schon erst recht nicht vergöttern. So, ne, sie sind toll und wir haben einen Versorgungsauftrag, aber sind keine Götzen. Hoffentlich nicht. Weil wir uns sollen kein Bild machen von Gott. Also soll, auf der anderen Seite ist ja sehr wohl die Frage, wie ist Gott denn? So, jetzt hat Gott in seiner unendlichen Weisheit folgenden Plan gehabt, Idee, und er hat es dann nachher umgesetzt. Er hat gesagt, einer von uns, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, einer von uns geht auf die Erde zu den Menschen, er wird Mensch. Er wird Mensch, um den Menschen zu zeigen, durch sein Reden und durch sein Leben, wie Gott, der unsichtbar ist, wie Gott, der Unsichtbare, ist. Gott hat uns schon die Schöpfung gegeben, damit wir etwas von ihm erkennen. Was können wir anhand der Schöpfung über Gott wissen? Sagt mir mal was. Die Schöpfung, wir sehen die Sterne, wir sehen die Tiere, wir sehen die Pflanzen, wir sagen, wow, wir sehen das Wetter und wir sagen, wow, das kann uns so richtig, wir sehen die Alpen, wir sehen den Ozean und wir sagen, klasse, wir sehen ins Mikroskop und sagen, ist ja unglaublich. Was können wir daran über Gott erkennen? Allmacht. Das ist ja unglaublich. Das kann alles kein Zufall sein. Weisheit Gottes. Was muss da einer Grips haben, sowas hinzukriegen? Kreativ. Unglaublich kreativ. Penibel? Liebe. Also, ich bleibe nochmal bei kreativ. Was es nicht alles für Fische gibt und Insekten und so, ne? Da gibt's ja die, unsere Kinder gucken ab und zu so D-Max und Geo und so, und dann gucke ich da mal mit rein und das ist ja unglaublich. Also man denkt immer, das kann doch gar nicht wahr sein, das haben die doch alles erfunden. Einer hat's erfunden. aber kein Mensch. Hat Gott in seiner Weisheit ausgedacht. Ich habe von Natur nicht viel Ahnung. Ne? Aber es ist nur ein kleines Beispiel. Wenn Lämmer, das ist nun mal mein Gebiet, wenn Lämmer Milch kriegen, ne? Ich muss mal ab und zu mit der Flasche nachfüttern, wenn die Mütter eine Autoentzündung haben oder so, da muss die Milch zwischen 38,5 und 39,5 Grad warm sein. Das ist doch verrückt, oder? Ist sie zu kalt, wisst ihr, was dann passiert? Dann kann die Labsäure im Magen nicht arbeiten und kann daraus kann die Milch nicht verarbeiten. Das heißt, das verklumpt, ne? Oder bleibt flüssig. Das Lamm kann es nicht verarbeiten und würde daran sterben. Ist es über 39,5 Grad, wird das junggeborene Lamm mit seiner feinen Haut sich die Zunge, den Gaumen verbrennen. Das heißt, es wird danach nicht mehr trinken. Wird es auch draufgehen. Also allein sowas, das ist doch nun wirklich ein Detail, hat sich noch keiner von euch Gedanken gemacht. Glaube ich sofort. Habe ich mir früher auch keine Gedanken gemacht. Wir könnten jetzt über jedes Detail, über jedes Gänseblümchen, Grashalm, egal was, werden wir entdecken, es ist unglaublich, wie viel Weisheit dazu gehört, so etwas funktionieren hinzukriegen. Ist doch unglaublich. Das können wir alles anhand der Schöpfung entdecken. So, aber es gibt Dinge, die können wir nicht anhand der Schöpfung entdecken. Wir können zum Beispiel nicht entdecken, dass Gott wirklich barmherzig ist. Du kannst so lange hingucken in den Sternenhimmel, seine Gottes Größe, Gottes Weisheit, ja. Gottes Unsichtbarkeit können wir daran entdecken. Na, eigentlich, wenn wir genau hingucken, wissen wir, es muss etwas Unsichtbares geben, was dies alles geschaffen hat. Nichts Sichtbares. Die Sonne hat das nicht alles geschaffen. Blödsinn. Ja? Ich habe mal so einen Indianerstamm kennengelernt, wirklich, in Südamerika. Die haben gedacht, die Sonne ist Gott. So, ne? Das war so ihre Offenbarung, haben immer zur Sonne gebetet und so. Und dann sind sie immer der Sonne hinterher. Und irgendwann haben sie in einem Gebiet gelebt, da gab es wenig Fische. Und dann haben sie gesagt, naja, ist doch ganz einfach, wir gehen unserem Gott entgegen, der Sonne. Ne? Und dann kommt man ins Paradies, also da, wo es wieder viel Fisch und viel Fleisch ist. Ist so logisch, ne? Also, klar, das sind die ganzen Konsequenzen. Was glaube ich, so lebe ich. Jetzt haben die sich aufgemacht, immer Sonne ging auf, tschack, immer hinterher. Tschack. Du kannst heute in einem ganz fremden Stammesgebiet einen ganz kleinen Stamm finden, der gehört da eigentlich gar nicht hin. Ne, weil die sind alle nach Stämmen da geordnet im Amazonasbecken. Das haben die gemacht. Irgendwann haben sie natürlich gemerkt, klar, die Sonne geht immer weiter, immer wieder auf. Und wie lange wollen wir jetzt noch gehen? Irgendwann hast du Blasen an die Füße, die Kinder müssen alle Pipi und so. Ne? Irgendwie. So, und irgendwann haben sie einen Fluss gefunden, da war einigermaßen Fisch. Dann haben sie gesagt, so, aus mit der Suche, wir können nicht mehr, Feierabend, wir bleiben jetzt hier. Okay, das kommt davon, wenn ich denke, die Sonne hat etwas Göttliches. Hat, was Göttliches hat sie, von Gott geschaffen worden, aber sie ist nicht Gott, sie hat keine Weisheit für mich, keine Kraft für mich, was über die ganz normale Sonnenkraft hinausgeht. So, jetzt ist Gott Mensch geworden, hat gesagt, ich zeige euch, wer ich noch bin. Ich bin Barmherzigkeit. Ich bin selbstlose Liebe. Gott selbst wird Mensch, gibt sein Leben hin für dich und für mich. So, Gott stirbt für uns? Wer wäre darauf gekommen? Welche Aussage steckt da drin? Er ist bereit für dich und für mich so zu sterben, damit wir gerettet werden können. So selbstlose Liebe. Er sagt uns aber dann noch etwas damit. Er sagt, du kannst nur gerettet werden, du bist so hoffnungslos verloren, in deiner Sündhaftigkeit und Gottlosigkeit verstrickt. Es braucht ein göttliches Opfer. Gott muss sich selber opfern, damit du klarkommst. Das steckt da auch drin, sagt mir aber die Schöpfung nicht. Die Schöpfung sagt mir das nicht, aber das Bild Gottes, Jesus, der sagt mir das, Lutz, du bist hoffnungslos verloren. Ohne Gott. Du läufst in die Irre. Du hast so viele negative Tendenzen in dir, boah, wenn die alle auf den Haufen kommen, dann können wir zumachen, so ungefähr. Ne? Aber ich bin da und ich habe dich lieb. All diese Dinge, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir sollen uns kein Götzenbild, kein Bild von Gott machen. Aber wir können ganz viel über Gott wissen, nicht nur durch die Schöpfung, sondern vor allem durch Jesus. Er sagt uns, das können wir in der Schöpfung nicht erkennen, wie Ehe funktionieren soll. Können wir nicht erkennen. Ne? Ich kann noch so lange in die Schöpfung gucken und weiß nicht, wie Ehe funktionieren soll. Ich weiß auch nicht so lange, wie ich mit Reichtum und Geld umgehen soll. Sagt mir die Schöpfung gar nicht. Jesus redet darüber. Über Mann und Frau, über Eltern und Kinder, über Sexualität, über Geld. All diese Dinge, die hat er uns gezeigt. Er hat mal gesagt, ich sehe, was der Vater tut und das tue ich. Ich höre, was der Vater getan haben will, und das spreche ich. Wer mich sieht und wer mich hört, hat er mal gesagt, der hört den Vater im Himmel. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wenn ich wissen möchte, wie Gott wirklich ist, muss ich auf Jesus schauen und auf ihn hören. Und dann weiß ich das, dann kann ich das wissen. So, das Zweite, was er uns hier sagt, ist, er ist die Nummer eins in allem. Das wird hier so richtig schön ausgeführt, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Und dann wird es noch aufgeführt. Alles besteht durch ihn und so. Und er ist das Haupt und so weiter und so fort. Also, was hier gesagt wird, wir würden sagen, er ist die Nummer eins. Ja? Was ist die Nummer eins für einen Schüler? Ja, normalerweise irgendwie so die 15 Punkte. So ist so die Nummer eins. Ne? Was ist die Nummer eins für uns? Und hier wird es nochmal klar gemacht, wer Jesus ist. Er ist die Nummer eins. Und zwar, ganz wichtig, in allem. Das Sichtbare Geschaffene und das Unsichtbare auch Geschaffene. Es gibt viel mehr zwischen Himmel und Erde, als wir sehen können. Es gibt die sichtbare Welt, und da gibt es viele Dinge, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Und es gibt noch mehr Dinge, über die wir überhaupt keine Ahnung haben, das ist nämlich diese unsichtbare Welt. Da gibt es Engel, Geister, Mächte, Kräfte, Dämonen. So, da ist richtig, das ist bevölkert. Da ist richtig was los, für uns unsichtbar. Aber das sind Kräfte und Mächte, die sind am Werk. Und selbst diese Engel und so, die sind mal von Gott geschaffen worden. Die waren nicht schon von Ewigkeiten aus da, sondern, und zwar heißt es hier, durch Jesus geschaffen worden. Ganz interessant, im Glaubensbekenntnis haben wir glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer, Himmels und Erden. Und dann haben wir immer so abgespeichert, naja, Schöpfung, Gottes, Zuständigkeit des Vaters, zack, so, ne? Ja, der Text sagt uns hier nochmal was anderes. Er sagt, auch Jesus, der Sohn Gottes, war von Anfang an in der Schöpfung dabei. Alles ist durch ihn. Übrigens im Schöpfungsbericht, 1. Mose Kapitel 1, da wird das schon angedeutet, da heißt es nämlich genauso, als die Welt geschaffen wird und die Menschen geschaffen werden sollen, da heißt es, lasst uns Menschen machen. Da denkt man immer, wieso uns? Nun, es gibt ja so Majestätis Pluralis, ne? Irgendwie so wir, so, das ist immer so der König, schon immer in der Mehrzahl. Nee, das ist aber da nicht mit gemeint, sondern es ist wirklich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wird da schon angedeutet. Jesus ist schon in der Schöpfung mit dabei, hat alles Sichtbare geschaffen und auch alles Unsichtbare. Das, was wir nicht sehen können, was unser Leben aber richtig affektiert. Mir fällt gerade der Vers ein aus 1. Petrus Kapitel 5. Denn siehe, der Teufel schleicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen möge. Hat so Luther so schön reimerisch übersetzt. Und sucht, wen er verschlingen möge. Das ist irgendwie, wie will ich denn das ganze Elend dieser Welt wirklich begreifen? Warum wird es nicht besser? Wir müssen noch mal irgendwann sagen, wir haben mal irgendwann alle dazugelernt und wir werden immer liebevoller und barmherziger und hilfsbereiter und wahrhaftiger und ehrlicher und aufrichtiger. Werden wir aber nicht. Wie will ich erklären, dass es abgrundtiefen Hass in meinem Leben und im Leben anderer Menschen gibt? Wie will ich das erklären? Genetischer Defekt? Ich glaube, es ist auch nicht ehrlich. Oder? Das wäre unsere Lieblingslösung. Kann ich nichts für. Ist genetisch veranlagt, muss ich ausleben. Ja? Und oft handeln wir genau so. Ja, ich bin aber so. Kennt ihr den Satz? Habt ihr schon mal gedacht? Aber ich bin so. Ich kann da nicht anders. Und wir reden uns raus und Gott sagt, so habe ich dich nicht geschaffen. Du hast mit dem Teufel zu tun, dem Löwen, der umhergeht und der will dich fertig machen. Triff eine gute Entscheidung, triff keine schlechte Entscheidung. Gott appelliert an uns. Steh auf, widerstehe, kämpfe, wende dich dem Guten zu. Erbitte Heilung und Vergebung. Rede dich nicht raus, bin halt so. Er ist der Herr über alle Mächte, Gewalten, die Thronen, die Herrschenden, die auch mal von ihm geschaffen worden sind. Und das Dritte, wo er hier die Nummer eins ist, also die sichtbare Schöpfung, die unsichtbare Schöpfung und dann hier, ganz interessant, er ist auch als Drittes das Haupt, des Leibes, das heißt der Gemeinde. Ist von daher interessant, die Menschen zur damaligen Zeit haben unter Leib was anderes verstanden. Wenn die Leib hörten, dachten die an Kosmos. Ne? Das ist ja ein Bild erstmal, Leib. Und Leib stand damals eher so für Kosmos. Kosmos war alles in allem. Das war griechisches Denken. Ja? Die Griechen hatten eine Unzahl von Götter und Götzen. Da war alles irgendwie möglich. Und das war so dieses Pantarein, alles fließt so und alles von Gott beseelt, irgendwie die Steine. Ne? Genau. Ich werde mir doch nie irgendwie so einen magischen Stein kaufen und in eine Tasche stecken, wenn ich das glaube. Wenn Gott alles gemacht hat, dann kaufe ich mir doch keinen Stein und stecke den in die Tasche. Was geschaffen ist, nie und nimmer. Häng mir doch keinen Talisman um, nie und nimmer. Wenn ich allerdings glaube, wie es die Griechen damals getan haben, dass Gott in allem drin ist, ja, dann suche ich mir magische Steine und tue die in die Tasche und denke so, das entfaltet jetzt kosmische Energie in meinem Leben. Das lädt meine Energien positiv auf. Und da sind wir auch heute wieder, die ganze Esoterik kommt genau daher. Und damals unter Leib hat man den Kosmos verstanden. Und jetzt hört man, was Paulus hier macht, was inspiriert ist durch den Heiligen Geist. Er ist das Haupt des Leibes. Jetzt hätten sie noch gedacht, okay, dann ist Jesus vielleicht der Chef dieser ganzen mystischen Atmosphäre, in der wir leben. Und jetzt macht er Doppelpunkt, das heißt der Gemeinde. Peng! Da platzt der große rote Luftballon und es wird alles geerdet und gesagt, ja, Gott hat alles geschaffen. Er ist sogar, Jesus ist sogar der Herr über alles Unsichtbare. Und jetzt sage ich euch noch was. Vor allem in der Gemeinde, das ist der Leib Jesu. Das ist der Leib Gottes. Bei aller Unvollkommenheit und Kleinheit und Schwächlichkeit und auch Sündhaftigkeit, was leider immer wieder in unseren Reihen und bei uns da ist, ja. Aber da ist mehr als in irgendwelchen Steinen oder heiligen Bäumen oder in irgendwelchen Gedanken oder Göttern und Götzen. Das möchte er hier sagen. Er ist die Nummer eins des Leibes. Und so eine kleine Nebenbemerkung. Und das ist nicht irgendetwas. Nicht der Kosmos, wie ihr ihn versteht. Und das ist die Gemeinde. Da wohnt, das ist der Ort Gottes. Da wohnt er durch seinen Heiligen Geist. Da ist er am Wirken, da ist er auch am Zurechtweisen, da ist er am Erziehen. Hoffentlich lassen wir uns alle als Christen immer wieder erziehen, ne? Will er nämlich. So, ne? Da ist er dran. Also das war so die zweite Nummer. Er ist die Nummer eins in allem. Und die dritte Sache hier über Jesus, die gesagt wird, ist ab Vers 18. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller Toten. Auferstehung, Ostern. Der zuerst zum neuen Leben gelangt ist, damit er in jeder Hinsicht der Erste sein. Also immer der Erste, immer der Nummer eins. Und jetzt wird es noch ausgeführt, denn Gott gefiel es, in ihm die ganze Fülle des Heils Wohnung nehmen zu lassen. Durch ihn wollte Gott alles versöhnen und zu neuer, heilvoller Einheit verbinden. Alles, was gegeneinander streitet, wollte er zur Einheit zusammenführen. Jetzt wird das, er ist das Haupt der Gemeinde, wird hier ausgeführt. Dort ist er am Werk vor allem. Schöpfung läuft weiter in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, aber er ist vor allem jetzt die Nummer eins des Leibes der Gemeinde geworden und jetzt wird hier sein, er ist der große Retter, er ist der große Heilsbringer. Das ist der dritte Punkt. Und jetzt diese Schlagworte, neues Leben. Nach dem, was den Tod überwunden hat und damit die Sünde und den Teufel und er ist, steht für Versöhnung. Versöhnung heißt, da ist eine Beziehung zerbrochen. Aufgrund von Streit, Missverständnissen, Unzulänglichkeiten, so, ne? Und jetzt wird diese Beziehung wiederhergestellt. Das ist Versöhnung. Ist was anderes als Vergebung. Vergebung ist ein Rechtsakt. Der wird rechtlich zugesichert. Das kann ich auch einseitig machen, dass dem anderen die Schuld vergeben wird. Versöhnung ist das Beidseitiges. Ja? Also ich kann irgendeinem seine Schuld vergeben. Kann ganz einseitig. Damit habe ich ihn entschuldet. Ist okay, ich trage es ihm nicht mehr nach. Weil Versöhnung ist, wir haben wieder Gemeinschaft miteinander. Ja? Und manches Mal ist Vergebung möglich, aber keine Versöhnung. Ja? Weil der andere sich nicht anders verhält und von daher können wir nicht die Beziehung einfach weiterführen. Das geht leider nicht, leider. Aber ich kann ihm trotzdem vergeben. Hier geht es um Versöhnung. Er redet ja hier, Haupt des Leibes, die Gemeinde. Und sagt er, und das ist der Ort, wo wirklich Versöhnung stattfinden kann mit dem Vater im Himmel. Aber auch untereinander, wo Frieden sein soll. Also wo, und Frieden ist mehr als kein Krieg, kein Streit, sondern wir hatten das neulich mal in der Predigt, Frieden ist dieser Shalom Gottes aus dem Hebräischen. Es ist Glück im eigentlich im vollsten Sinne des Wortes. Also wo wirklich Glück ist. Ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, nicht nur reich, gesund und das ist damit nicht gemeint, sondern wo wir wirkliches, tiefes Leben haben können. Weil wir wissen, meine Schuld ist mir von Gott vergeben worden. Und ich habe eine Kraft empfangen, wo ich auch jetzt anders handeln und reden kann. Und wo wir auch einander anders begegnen können. So. Okay. Glaubensbekenntnis, aber vor allem ein Liebeslied. Ein persönliches Bekenntnis. Es geht sehr wohl um Weltanschauungsfragen, um Glaubensfragen. Aber es geht vielmehr darum, dass es so persönlich ist, dass es Auswirkungen haben soll und hat auf mein Leben. Ein paar Beispiele. Und jetzt seid ihr gleich auch gefragt und könnt ein bisschen erzählen aus eurem Leben. Was heißt das? Wenn Jesus das Bild Gottes ist, er ist die Offenbarung. Was heißt das dann für mein Leben? Was heißt das für alle anderen Offenbarungen, die sich mir so aufdrängen? So, ne? Die Medien, die Gesellschaft, die Geschichte, die mir irgendwas beibringen möchte, die Eltern, mein eigener Wille und Vorstellungsvermögen. Was heißt das, wenn Jesus das Bild Gottes ist? Was heißt das dann für mein ganzes, wo kriege ich meine Orientierung her? Wenn Jesus die Nummer eins ist, und zwar von allem sichtbaren Geschaffenen, unsichtbaren Geschaffenen, und der Gemeinde. Was heißt das dann für meinen Umgang mit dem Sichtbaren? Was heißt das für meinen Umgang mit dem Unsichtbaren? Was heißt das für mein Verhalten und mein Leben in der Gemeinde? Und meine Beziehung zur Gemeinde, wenn er die Nummer eins ist. Wenn Jesus der Heilsbringer ist, der Retter, was heißt das dann für mich? Ich fange mal mit der Susanne an. Die hat ein bisschen was erlebt und wollte das erzählen.
Ja, okay. Vor 2 Wochen hatte ich einen Autounfall. Also ich hatte meinen Sohn weggebracht nach Weimar. Hatte vorher den Samstag gearbeitet und war auf dem Rückweg dann müde geworden. Da habe ich mich auf den Parkplatz hingestellt und habe etwas geschlafen. Aber ich wurde irgendwie in mein Gesicht geleuchtet und habe dann gedacht, was ist das denn? Fahr mal lieber weiter. Okay, dann bin ich weitergefahren. Und da ich halt doch müde war, bin ich eingeschlafen am Steuer. Aber ich muss sagen, der Herr hat mich trotz alledem wunderbar bewahrt. Ich habe zwar einen komplizierten Hüftbruch, aber der wurde ja dann in Bethel super versorgt. Ich hatte sehr gute Ärzte dort und bin sogar seit Freitag wieder zu Hause. Also noch niemals 2 Wochen. War ich weg. Ja, also der Herr hat wirklich Wunder getan. In der Zeit habe ich natürlich auch viel Zeit gehabt und habe auch mit dem Herrn so darüber gesprochen. Auch, dass ich zum Beispiel das Auto verloren habe. Und dann hat der Herr Jesus einfach zu mir gesagt, du bist doch mein geliebtes Kind. Komm doch einfach auf meinen Schoß, ruh dich bei mir aus. Ich versorge dich. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Du brauchst dich um nichts zu sorgen. Und dann möchte ich mich auch bedanken für alle, die das wussten und für mich gebetet haben. Also meine Heilung ist so schnell gekommen, das ist einfach sagenhaft. Okay, es dauert zwar noch ein bisschen länger, bis alles wieder okay ist. Ich glaube, 6 Wochen darf ich nur 20 Kilo auf mein krankes Bein jetzt belasten. Aber
das ist aber viel. 20 Kilo ist schon viel, oder?
Ja, ne? Aber das heißt halt gerade so auftreten, ne? Okay, dann komme ich noch zur Reha, aber ich wollte einfach sagen, dass Gott so wunderbar ist und dass er einfach einem beisteht, auch in diesen schwierigen Zeiten und dass man sich gar nicht alleine fühlt, weil er ist da, er liebt mich und er sorgt für mich und vor allen Dingen, dass er halt auch für die Zukunft sagt, du brauchst doch keine Angst zu haben, auch für die Zukunft sorge ich für dich. Und das ist einfach genial. Ich kann den Herrn wirklich nur loben und preisen. Auch wenn andere zu mir gesagt haben, willst du nicht langsam mal anfangen zu hadern? Du tust doch schon so viel und dann schickt dir Gott das. Ich sage, warum soll ich denn hadern? Ich kann ihm einfach nur danken und ihn wirklich preisen. Und das macht mich einfach so glücklich und so froh. Und das möchte ich allen weitergeben.
Schön. Prima. wenn Gott der Herr über allem auch Geschaffenen ist, dann ist ihm Heilung möglich. Das ist möglich. Ist auch was Geschaffenes. Ne? Wenn er wirklich der Versöhner ist, jetzt Versöhner ist ein bisschen so männlich orientiert, ne? So, man, der Vertöchterer ist, so muss man sagen, ne? Oder? Dann darf ich auch dann wissen, ich bin seine geliebte Tochter. Der kümmert sich um mich. Und der sorgt sich um mich. Wenn Jesus das ist, dann kann ich das wissen. Und dann kann das mein Leben prägen. Vielen Dank, Susanne. Elke.
Ich habe in der letzten Woche was verstanden, was mit dem Glauben von uns allen zu tun hat, mit der Gemeinde und die Dimension so als Gruppe, als Gemeinschaft. Das hat mit Asterix-Heften zu tun, mit dem Kinofilm Auferstehung und mit Epheser 6. Alles klar. Asterix-Leser unter uns, die wissen, die Römer haben so eine Formation, wenn sie kämpfen, die heißt Schildkröte. Aber in den Asterix-Heften ist es ja immer nur ein Bild. Das ist ein statisches Bild, einmal gezeichnet als Comic. In dem Film Auferstehung, ziemlich am Anfang, da war dieser Kampf, wo der Typ da, der gut aussehende Mann, der hat gegen die Juden gekämpft. Es ging um Kampf, also es geht jetzt nicht um Juden oder Römer, aber der hat seinen Leuten dann das Kommando gegeben, Schildkröte. Und die sind sofort in Position gegangen, die Römer mit ihren Schildern. Und da war das in Bewegung. Und da war das, was ich kapiert habe. Die haben nämlich so eine Rampe gebaut. Die haben irgendwie am Hang gekämpft und die Juden haben immer von oben Steine und so runtergeschmissen. Und die Römer, die haben, das war irre, ne? Die haben so eine Rampe gebildet und dann sind von hinten welche nach und von vorne, die haben sich so aufgerichtet. Und letzten Endes haben die besiegt. So. Und dann lese ich diese Woche in Epheser 6 bei der Waffenrüstung Gottes, dass wir unseren Schild des Glaubens nehmen sollen. Und den Glauben hat jeder Einzelne, aber es hat auch so eine Dimension als Gruppe, als Gemeinschaft. Das war so eine bestimmte Strategie auch, also die an der Seite, die haben dann ihr Schild da an die Seite gemacht und die in der Mitte nach oben und was weiß ich, wie das alles war. Aber die waren so rundum geschützt und die haben gekämpft und die haben gewonnen. Und was auch eben bei Lutz' Predigt vorkam, es geht um unsichtbare Sachen. Es geht manchmal um sichtbare Sachen, aber auch ganz viel um unsichtbare Sachen. Und da dachte ich so, wow, was für ein Vorrecht der Gemeinde, mit anderen Gläubigen, diese Gemeinschaft der Gläubigen, mit so dem Schild des Glaubens, jedes einzelnen Glaubens, zusammenzustehen und so eine Formation zu bilden, wo wir gemeinsam stark sind.
Er ist auch der Herr über die unsichtbaren Mächte, ne?
Ja.
Also, und er gibt uns auch eine Strategie, wie wir damit umgehen können.
Ja.
Ne, das können wir auch nicht in der Schöpfung sehen. Dazu brauchen wir Jesus, ne, und seinen Geist, der uns das erklärt, wie das geht. Sehr schön, vielen Dank. So, jetzt seid ihr noch alle gefordert. Wir machen Folgendes. Ich sage immer, Jesus ist. Punkt, Punkt, Punkt. Und ihr könnt irgendetwas benennen, was Jesus aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive ist. Also ich sage mal, Jesus ist, und dann kannst du irgendwas, einen kurzen Satz oder nur ein Wort oder ein Verb oder wer Jesus für dich ist. Benenne es doch einfach, wer Jesus für dich ist. Ein persönliches Glaubensbekenntnis, eine persönliche Liebeserklärung. Jesus ist. Und Jesus, du bist. Du bist das Bild des unsichtbaren Gottes. Du bist die Nummer eins über allem. Und du bist der Heilsbringer, der Retter. Amen. Wenn du so zweifelst, dann denk nicht, du seist die B-Sortierung, die zweite Wahl. Als der Thomas gezweifelt hat an die Auferstehung, dann hat Jesus selbst ihm das Recht gegeben, seine Hände auf seine Wundmale zu legen, ihm ganz nahe zu kommen. Wenn wir am Suchen sind, am Zweifeln sind, dann ist er uns ganz nahe. Dann haben wir seine volle Aufmerksamkeit. Dann hast du das besondere Recht, ihn zu berühren. Und so segne uns der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin im Frieden.